Dinge von Interesse. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der es wie versprochen endlich weitergeht mit Power Rangers Besprechung. Und wir besprechen heute den 2017er Kinofilm und das kann ich nicht alleine, das kann ich nur mit dem Tommy Oliver dieses Podcasts. Hallo Steffen.
Ja, hallo Gregor. Du hast mich auch gerade passend erwischt. Ich komm gerade noch aus dem Jugendcenter, ne? Hab noch ein Karate-Turnier gewonnen und jetzt bin ich hier.
Ja, ist großartig, großartig. Weißt du, was das Tolle ist, wusstest du, dass der Power Rangers Film von 95, den wir unlängst besprochen haben?
Ja.
Dass das eine der klickstärksten Folgen bei Dinge von Interesse ist?
Ist das so?
Ja, ist so. Wahrscheinlich, weil ich auch so 90er Jahre irgendwie rein. 90er Jahre läuft wunderbar. Also ich müsste einfach nur noch 90er Jahre machen.
Weißt du? Okay, ja, gut. Deshalb mache ich ja zum Beispiel auch die Dünnbrettbohrer. Ne? Das läuft auch sehr gut. Cross-Promo. Das läuft auch sehr, sehr gut. Muss man einfach so, wobei natürlich auch Insel Reidelost hat 15. Wir können uns nicht beschweren. Genau.
Das ist sehr gut. Das freut mich auch und ich muss sagen, ich freue mich besonders, mit dir mal diesen Film heute zu besprechen, weil ich glaube, du hattest letztes Mal erwähnt, dass du den noch nicht vorher gesehen hattest, oder? Faszinierend. Dann lass mich ganz kurz erstmal zwei Dinge sagen, ja? Also ich habe dir ja in der letzten Folge, als ich dir dann vorgeschlagen habe, dass wir über den 2017er Power Rangers Kinofilm reden, habe ich dir gesagt, ich finde den super, finde den voll gut. Und jetzt ist mir aufgefallen, doch nicht so.
Ich kann es verstehen.
Aber Gregor, ich muss noch was dazu, noch ein anderes Wort dazu sagen. Ich hatte ihn damals gesehen, ungefähr nachdem er also im Home-Kino released wurde, und habe ihn dann lange nicht mehr gesehen. Und jetzt habe ich ihn mir heute wieder angesehen und habe noch gedacht, oh ja, er hat voll Bock auf einen zweiten Teil mit denen, aber ich muss jetzt nicht den ersten nochmal sehen. Das war so, ich hatte so ambivalente Gefühle dem Film gegenüber. Kannst du das nachvollziehen?
Ja, es ist, muss tatsächlich auch sagen, mir klingelte das nämlich noch so im Ohr, Gregor, dass du das sagtest, der war gar nicht so schlecht. Ja. Und ich habe auch ein, zwei Bekannte, die Nummern habe ich sofort dann danach aus meinem Handy gelöscht, die mir das dann auch bestätigt haben, dass der gar nicht so schlecht war, aber die finden auch die neuen Star Trek Filme von J.J. Abrams gut.
Ja, die mag ich auch. Du merkst, es ergibt sich ein Muster, ne?
Ja, das ist dieses Popcorn-Kino.
Er ist nicht schlecht. Also wir kommen gleich mal dazu halt, ne?
Ja, also wie gesagt, die Nummern, nein, also gelöscht habe ich sie nicht, aber ich habe Fragen.
Okay, da kommen wir gleich zu. Wir wollen auch den Film nicht jetzt Szene für Szene besprechen. Wir machen so ein bisschen grob, ganz grob so die Story. Die ist relativ einfach. Sie passt auf den sprichwörtlichen Bierdeckel, denn es ist ein Reboot. Das Power Rangers Franchise. Im Prinzip, man hat es angepasst halt auf das Jahr 2017. Da kam er nämlich raus am 23. März 2017 in Deutschland. Der ist sehr, sehr lang für einen Power Rangers Film, 124 Minuten, ab 12 Jahre freigegeben, und Dean Ezra Elite hat diesen Film als Regisseur verantwortet. Der hat davor noch den Project Almanac als Regisseur gemacht. Das ist ein Film, der mir immer wieder vorgeschlagen wird, dass ich den mal gucken soll, aber ich habe es bisher nicht gemacht. Gebe ich gleich mal zu. Dann sind es überwiegend Newcomer, die die Rollen der Rangers spielen. Also es ist ein Reboot der Mighty Morphin Power Rangers. Ne? Klassisch roter, pinker, blauer, schwarzer, gelber Ranger, Trini, Zack, Billy, Kimberly, Jason. Also die klassische Bande halt, die bestehend aus jungen Schauspielern, die aber alle so oder fast alle so ein bisschen gut Karriere gemacht haben die letzten Jahre. Und dann gibt es noch so ein paar Altstars in dem Film. Wir haben Elizabeth Banks, die ich immer auf ewig mit Zack und Miri Makes a Porno in Verbindung bringe. Sie hat gar kein Porno gemacht. Sie hat gar kein Porno gemacht. Die spielt Rita Repulsa. Dann Bill Hader, einer der beiden, der Kopf mit der Brille aus Superbad, der spricht Alpha 5. Und natürlich Bryan Cranston spielt nicht Billy Cranston leider, sondern er spielt und spricht und spielt ihn Zordon in dem Film. Ne? Mm-hmm. Der Film ist mit einem ordentlichen Budget, ist nach einer relativ langen Produktionszeit von 3 Jahren entstanden, sollte halt das Franchise aufs nächste Level legen und wo sollte der Grundstein sein für eine Kinoserie. Hat,
die haben 100 Millionen. Ich glaube, die haben direkt 6 oder 7 Filme hatten sie da, glaube ich, geplant, da zu machen.
Jeder für jeder einer. Es gibt ja auch einen Teaser am Ende. Auf jeden Fall hatte der Film so gut 100 Millionen Dollar Budget, hat allerdings am Kino dann nicht so performt, 142 Millionen eingespielt nach der Regel der 3, eher unscheinbar, vielleicht so gerade so halbwegs seine Kosten drin. Heimkino lief er wohl ganz okay, sodass man später nochmal darüber diskutierte, einen zweiten Teil zu machen, aber der ist bis heute halt nicht passiert. Ne? Und die ganz kurze Fassung dieses Films ist eigentlich die Geschichte der Power Rangers. 5 Teenager aus der kleinen Stadt Angel Grove entdecken ein außerirdisches Raumschiff und erhalten mysteriöse Kräfte, Powermünzen und lernen den großen Zordon kennen. Sie erfahren, dass sie auserwählt wurden, um als Power Rangers die Welt vor der gefährlichen Hexe Rita Repulsa zu beschützen. Die plant, ein urheiltes Wesen namens Goldar zu erwecken und die Erde zu zerstören, indem sie sich so ein Kristall krallt, warum auch immer. Aber zerstören ist so ihr Ding halt, ne? Das ist so ganz grob im Prinzip die klassische Geschichte der Power Rangers.
Ja. Und ich habe eine Menge Fragen.
Hast du Gefühle dem Film gegenüber?
Ja, pass auf. Erstmal, du hast es vorhin schon angesprochen, die Laufzeit von 2 Stunden, 4 Minuten.
Ja.
So, und ich saß gestern Abend da, ich habe mich wirklich, ich habe das zelebriert, ich habe mir Chips aufgemacht, ich habe mir eine Cola, vielleicht auch mit ein bisschen alkoholischer Gärung drin eingegossen.
Mhm, Sonntagabend, klar.
Klar. Warum nicht?
Ja.
Man hat's ja, klar. Ja. So, und guckte dann und denk mir, ach, guck mal, so, okay, der muss ja bald vorbei sein. Ich guck mal, wie lange war. 45 Minuten hatte ich da erst rum. Also es ist... Ich habe mir eigentlich ein Gesetz gemacht, das ich gestern Abend tatsächlich gebrochen habe. Wenn ich mehr aufs Handy gucke als auf den Fernseher, mache ich den Film aus, weil die Lebenszeit kriege ich nicht wieder.
Faszinierend, dass du das so siehst, weil der Film hat eigentlich relativ, also in Teilen ganz gute Kritiken gekriegt. Man lobt, dass die Schauspieler eigentlich besser sind, als sie es je waren im Power Ranger. Das stimmt auch.
Das muss
unbestimmt.
Genau,
ne?
genau. Wir fangen jetzt mal mit dem Guten an.
Ja.
Die Schauspieler sind okay.
Ja.
Allen voran hier Darth McDingenskirchen, der dann später ja bei Stranger Things der creepy Bruder von
der Billy, ist er, glaube ich, da.
Ja,
ne?
genau, richtig. Ja, der dann in der zweiten Staffel schon, okay. Genau, der dann in der dritten Staffel ja dann übernommen wird. Von dem Mindflayer, glaube ich, oder was. Stimmt. Spoiler.
Verdammt. Also die Schauspieler sind deutlich über dem, was wir sonst von Power Rangers als darstellerische Leistung kennen.
Ne? Das ist richtig. So, dann das Zwischenmenschliche, das finde ich auch okay. Ne? Ich als alter Glee-Enthusiast möchte ich mal sagen, so dieses zwischenmenschliche Teenie-Gedöns ist gut geschrieben. Es ist nicht so schlimm wie in anderen Serien oder Filmen. So, und ich finde es okay. Also es ist gut gemacht.
Mhm.
So, und was ich tatsächlich auch noch okay fand oder erstaunlich besser fand als sonst beim Power Rangers, ist natürlich das CGI, was bei einem Budget von 100 Millionen aber auch klar ist.
Ja, das ist wirklich, also das Production Value ist echt hoch, das muss man wirklich sagen, also das ist wirklich zeitgemäß, ne? Also es kann durchaus mithalten mit so Filmen wie die Transformers-Filme, die sich dann und die Marvel-Filme, die halt auch zu der Zeit durchaus sehr, sehr populär gewesen sind, jetzt ja nicht mehr so ganz. Aber das passt schon. Also wie du schon sagst, die Länge, habe ich mir gedacht, bah, das dauert aber ewig, bis was passiert. Weil sie zelebrieren wirklich wir erleben ja erstmal so eine Rückblende mit Zordon, ne, der mal, ne, in seiner normalen Gestalt und wie er die Powermünzen versteckt hat und sein ganzes Team ist draufgegangen und
Rita und Fieser Möck und dass und er so, der rote Ranger
dass
vorher
er mal
war.
Der rote Ranger war, was für eine Enthüllung und so halt, ne. Und dann, das ist geil und es gibt der Welt auch sehr viel Tiefe in diesem Universum, aber dann ist aber auch erstmal 40 Minuten Schluss damit. Ne? Also, ich hab mir mal so ein paar Timesteps aufgeschrieben. Steffen,
bitte.
Pass auf, es dauert 40 Minuten, bis wir Alpha sehen.
So.
Es dauert 45 Minuten, bis wir Zordon sehen. Es dauert 60 Minuten, bis wir das erste Mal einen Zord sehen, wohlgemerkt, nur in dieser Höhle, weißt du? Und es dauert 90 Minuten, bis sie ihre Anzüge haben.
Ja, ja. Danke. Danke, dass du nochmal drauf hinweist. Ich habe, also wie gesagt, ich habe hier auch so ein bisschen ChatGPT. Ich habe gesagt, ChatGPT, schreib mir doch auch noch mal eine kurze Zusammenfassung oder beziehungsweise vielleicht noch eine szenische Zusammenfassung des Filmes. So, dann hat ChatGPT mir hier 9 Szenen aufgeschrieben. 9. So, die alle auf einen Bierdeckel passen. Ne, das ist ja das, was wir. ja. Und als Fazit steht dann auch bei ChatGPT mit drin, die Rangers morphen erst nach über einer Stunde für Fans zu lang, für Neueinsteiger und Charakter zu Charakter-driven.
Ja, und dieses Morphen nach einer Stunde ist das dieser ganz kleine Moment, wo der Billy seinen Anzug anhat für ein paar Sekunden und ihn dann sofort wieder verliert, nachdem er den Streit geschlichtet hat, weil wir lernen ja auch die Regeln der Power Rangers irgendwie kennen, die 3 Regeln, ne? Du darfst nie dich in sie rein verlieben. Du darfst nie deine Identität bekannt geben und Konflikte nicht eskalieren und Streit immer schlichten. Weißt du,
dafür, dass sie ihre Identität nicht bekannt geben sollen, haben die dafür aber oft die Masken ab.
Ja, das ist tatsächlich wirklich so die Momente ab Minute 90, wenn sie dann ihre Iron Man Anzüge anhaben, haben sie überraschend, sobald sie in den Sort sitzen, sind eigentlich diese Schilder vorne weg. Ne? Muss man sagen. Ja, ja. Also da heißt es, wenn du im Sort bist, da guckt eh keiner mehr auf dein Gesicht. Halt wahrscheinlich. Das ist
so, ne? Genau.
Ja,
genau.
Das ist halt das Problem, weißt du, wie bei Spider-Man, bei Amazing Spider-Man auch, der ständig diese Maske abhatte und so. Weißt du, irgendwann will man halt auch die Schauspieler sehen, für die man wahrscheinlich, gut, bei denen vielleicht noch nicht so sehr, aber für die teuer Geld bezahlt wurde.
Das sag mal Pedro Pascal beim Mandalorian, Entschuldigung.
Aber das war doch sogar der Grund auch, ne? Der wurde doch sogar für einen Preis nicht nominiert, weil man gesagt hat, man sieht ihn ja eigentlich nicht und so. Und das, ich glaube, das ist der Grund, warum man ihn dann später mehr gesehen hat. Das kann ich auch irgendwo verstehen, aber ich muss sagen, bei diesen, ich habe so gelacht über diese 3 Regeln, ich weiß gar nicht, ob die schon vorher kam, darfst nie deine Identität sagen, wie Zorro, ne? Konflikte niemals eskalieren lassen und Streit immer schlichten. Da dachte ich mir, da habe ich gleich an den Vater von dem guten Bruce Boxleitner in Babylon 5 hier von Sheridan gedacht, der gesagt hat, geh nie einem Streit aus dem beende ihn immer irgendwie. Da sagt er halt auch irgendwie so ein, es ist nicht, also bei einem Streit immer eingreifen und ihn immer beenden oder irgendwie sowas. Das ist das Wichtige halt. Ne? Nie einen Streit beginnen, aber immer einen Streit beenden. Ne, sowas in der Art. Da habe ich gleich gedacht, wir haben bei dem John Sheridans Papa geklaut. Ne? Ja, ansonsten muss man aber auch sagen, auch so dieser ganze Flair, wir haben Angel Grove, wir sind wirklich in so einer kleinen Wüstenstadt. Das wirkt einfach für diese Story realistischer, auch der Endkampf am Ende in dieser kleinen Stadt, als wir das beim ersten Power Rangers Film hatten, wo wir das Gefühl hatten, in New York am Ende irgendwie gewesen zu sein. Also Angel Grove hier mit den Hochhäusern und so. Das passt hier in dem Film deutlich besser halt, ne?
Natürlich. Ja. Das weiß ja jeder, eine amerikanische Kleinstadt mit Hochhäusern und einer Monorailbahn.
Monorail. Die sind halt das ein Schienenbahnsystem. Macht es denn Sinn in einem zentralisierten Verkehrsknoten? Nein, nein. Es ist wirklich großartig.
Das hat Octonville auch gesagt und jetzt stehen sie auf der Landkarte.
Genau. Ich habe übrigens so einen geilen Verleser am Anfang gehabt, als der Film beginnt mit Zordon, sehen wir ja diesen Einblendung, da steht unten Planet Earth und ich habe erst aufgelesen Planet Garth. Weil diese Schrift so komisch war. So total, ja, so 2007 Transformer-Style halt. Und da dachte ich mir, wieso Garth, Planet Garth?
Ne? Ja, und dann aber es ist tatsächlich dieses Transformer-Style kommt sehr, sehr viel rüber. Ne? Also ja, so eine Mischung aus Iron und Transformers und du, das ist ja auch das Problem, was ich zum Beispiel mit Transformers habe, du erkennst nicht wirklich die Gesichtszüge der Transformers, sage ich jetzt mal. Also du weißt ja nicht, wo hört das Auto auf und wo fängt der Roboter an. Und das haben die hier halt versucht, sehr stark zu kopieren. Und über die Anzüge müssen wir später definitiv
nochmal reden. Ja, da kommen wir auf jeden Fall noch zu. Also wie gesagt, die erste Hälfte des Films kannst du wirklich so zusammenfassen, Breakfast Club in Angel Grove.
Definitiv. Nur, dass der Lehrer nicht ganz so böse ist.
Also nicht.
Dem ist das eigentlich völlig egal, was sie da machen.
Also bei aller Häme, die Schauspieler und die Figuren, die haben noch nie so viel Tiefe gehabt wie in diesem Film. Alle haben so ihr Laster zu tragen. Alle sind so, die sind ja nicht umsonst in dem Nachsitz, in dem Club der Verlierer bei den Nachsitzern, ne, sondern die sind alle irgendwie so ein bisschen verstoßen, fühlen sich als Außenseiter aus verschiedensten Gründen, familiärer Herkunft, Familiensituation. Die eine wird von Schule zu Schule geschickt und pipapo und der eine ist immer, der ist einfach so, wütend. Man weiß nicht warum, er ist einfach nur wütend. Das wird unheimlich ausgearbeitet, also diese Konstellation, wie die sich kennenlernen und so Freundschaften schließen und dann zusammen, was man dann so macht, am Steinbruch rumhängen und so und dann
Campingfeuer und so.
Ich finde das alles irgendwie gut, Aber dann auch wieder denke ich mir, das ist nicht so ganz das, was ich in dieser Länge in einem Power Rangers-Film sehen möchte.
Ja, das ist richtig. Aber also wie gesagt, eine gute Origin-Story brauchst du gut. Ja. Bei dem dritten Spider-Man-Reboot haben sie es endlich mal verstanden, dass sie es vielleicht nicht mehr brauchen. Mhm. Ja, aber bei den Power Rangers kann ich es noch akzeptieren, nur vielleicht halt nicht in dieser epischen Breite. Natürlich, du willst den Charakteren erstmal Tiefe geben. Ich hatte tatsächlich zum Beispiel am Anfang doch sehr Angst, dass mir Zack, so was ich so das erste, was ich von dem gesehen habe, dass der mir hart auf den Keks ging. Aber das hat sich dann doch tatsächlich gewandelt. Es ist nicht Zack, der mir hart auf den Keks geht, es ist Billy, der mir hart auf den Keks geht.
Ja, weil Billy so der Proto-Nerd irgendwie sein soll, der aber dann
er doch der Gute ist. Der Power Rangers Sheldon Cooper.
Er ist der Power Ganz einfach. Aber noch ein bisschen. Also mir ging der auch irgendwann ein bisschen sehr auf den Sack und so, ne? Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, so sehr ich die Tiefe und diesen Schmerz, den der jeder dieser jungen Menschen, wie man das so ist, du weißt, wenn man 18 ist, wenn man durch Schmerz durchsetzt halt, ja, ne? Klar. Es ist ja...
Man hört Linkin Park, klar. Wir wissen es alle.
Das auch da zitieren wir die Simpsons. Ey, Jugendliche in eine melancholische Stimmung zu verbringen, es ist wie Fisch in einem Fass. Weißt du, das ist auch so. Aber als die sich so 500 Mal ihre Probleme erzählen und dann doch wieder nicht und der erste fängt dann an und der nächste sagt dann, na, ich überspringen wir mich mal. Hast du das nicht verstanden? Zordon hat uns gesagt, wir müssen uns öffnen, ne? Das ist ja auch sowas. Also sie werden auf der einen Seite, sie geraten ja dann an diesen Steinbruch und pipapo und dann finden sie diese Powermünzen und merken, ich bin ja auf einmal viel stärker, schneller und besser als je zuvor. Was vorher doch auch nie war, oder? Die Münze an sich hat nicht gereicht, dass du übernatürliche Kräfte hattest. Du musstest dich verwandeln, ne?
Ja. Also das war vorher halt noch nicht so, aber das ist wahrscheinlich auch einfach durch die Beta-Strahlung, Gamma-Strahlung, wir wissen es noch nicht.
Das wird so sein. Übrigens ein Lob nochmal, weil wir gesagt haben, das Production Value ist recht hoch. Ich muss sagen, auch relativ am Anfang gibt es ja, hat Jason ja diese Autoverfolgungsszene, ne? Er ist ja dann dieser Schul-Halodri, ne, der dann sagt, was mache ich? Ich bringe einfach eine Kuh in den Umkleideraum halt und so.
Ja, er ist halt wahrscheinlich der Quarterback, ne? Oder irgendwie sowas, der dann aber noch mit meint, dann halt hier aber noch den School Spirit richtig voranzubringen. Genau. Weil er einfach, also ich glaube, sein Problem war doch, glaube ich, mich kennen alle in der Stadt und haben zumindest so dieses Bild von mir, was sie glauben, dass sie haben, weil ich bin ja der Quarterback. Aber dabei will ich die Welt brennen sehen. So nach
dem ich bin einfach wütend, ich weiß nicht warum. Und der macht ja diesen Anfangs-Gag, indem er diese Kuh dann da runter.
Wollte ich ihm zuschreien.
Genau. Wo er die Kuh dann halt in diesen Umkleideraum mitbringt, dann kommt die Polizei und er sagt noch, der Kuh rennt weg. Und so sagt sie mir, das schafft sie übrigens auch. Sie kommt aus diesem Umkleideraum, sie steht dann draußen auf dem Gelände.
Was wichtig für den Gag ist, das ist keine Kuh, das ist ein Bulle.
Stimmt,
das wissen nicht alle.
Stimmt, ja. Das stimmt. Aber weißt du, was ich an dieser Szene sehr bemerkenswert fand? Ich fand diese Autoverfolgungsjagd von den Polizisten super geil inszeniert, weil sie aus dem Auto gefilmt wurde, indem sie die Kamera sich permanent um das Auto gedreht hat, also aus dem Inneren des Autos. Also diese Szene, die ist mir sehr positiv aufgefallen, das hatte ich auch noch nie so gesehen, so eine Verfolgungsjagd zu inszenieren.
Ich schon, bei Fast and Furious.
Ja, aber okay.
Am Anfang, bei Fast and Furious 3, ja, wo der Hauptdarsteller gegen Brad aus Hör mal, wer der Hammer hat, nämlich ein Autorennen fährt. Stimmt. Und der dann zum Schluss da diese Überschläge macht. Da haben sie das auch schon in dem Auto, aber da haben sie es schlechter umgesetzt, weil sie mehr auf CGI noch gebaut haben, weil es halt 2007 war und nicht 2017.
Ja. Aber hier war's echt geil. Also mir ist sie wirklich hängen geblieben, weil ich das dachte mir inszenatorisch total geil. Die Autoverfolgungsjagd aus einer rotierenden Kamera, die gefühlt auf dem Rücksitz des Autos sitzt und sich permanent um die Ereignisse, also um die eigene Achse dreht und wo so viel passiert, unter anderem auch der Bulle. Das fand ich geil, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja. Also das Handwerkliche an dem Film kannst du echt loben.
Ja.
Das musst du wirklich sagen. Die Kameraarbeit ist gut, Schnitt ist gut, CGI ist gut.
Ja.
So. Wir müssen aber tatsächlich auch über das Drehbuch sprechen.
Also die Story ist ja nun nicht besonders groß, halt die klassische Origin-Geschichte. Sie kommen zusammen, lernen sich kennen, ne, dann kriegen sie es statt wie eine A-Team-Folge. Dann gibt's einmal auf die Schnute, danach wirst du zusammen eingesperrt, raufst dich zusammen und baust ja irgendwie einen Heckspoiler vorne auf das Ding. Und dann kannst du dann kommen.
Mit dem Schweißgerät, den wirst du irgendwo finden.
Wir haben, Gott sei Dank, sperren wir sie immer genau mit dem Zeug ein, was sie brauchen für diese ganze Geschichte. Es ist auch hier so. Und dieses Charakterding ist ja wirklich gut und schön und ausgearbeitet und könnte auch als Miniserie wahrscheinlich ganz gut funktionieren, aber es ist halt einfach nicht, was man, also als sie das dritte Mal zusammen sich über ihre Gefühle unterhalten haben, und das wird ja dann auch gepusht, sie kommen ja dann dadurch, dass sie merken, wir haben jetzt diese übernatürlichen Kräfte, die haben wir da, diese Powermünzen, wir haben die da gefunden, wir müssen also wieder dahin, dann gibt's ja diese geilen inszenierten Tauchgang und so, und dann landen sie ja im Prinzip bei Sordon zu Hause, der jetzt nicht mehr auf einer Steinburg wohnt, sondern irgendwie unter Wasser halt, ne? Mhm. Mit dem Raumschiff quasi. Also unterm Steinbruch halt, ne? Und da begegnen sie Alpha 5, den ich damals, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, vom Design doof fand. Jetzt muss ich sagen, fand ich ihn okay, ehrlich gesagt. So, es war so Alpha 5 halt, ne?
Ja, wobei das CGI, also da fand ich jetzt Alpha nicht ganz so gut.
Alpha hatte auf jeden Fall bei der Vorstellungsrunde auch einen schönen Gag und ich gesagt, wie lange bist du denn schon hier? Hat er gesagt, was ist denn heute? Montag, dann 65 Millionen Jahre.
Weißt du? So und so viele Tage, ja,
das genau. Ist.
Aber das Design von Alpha, weiß ich nicht, gefällt mir irgendwie nicht so, ne? Ich habe zwar gerade das CGI gelobt, aber das Design von Alpha, weiß ich nicht, da fehlte mir so ein bisschen dieses Ei.
Das sagt also, er einmal, das sagt er ja, einmal in der ja. Höhle, macht er das.
Ich weiß, aber ich finde, er geht zu smooth, weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst. Auch diese langen Tentakel, die er da ausfahren kann und so, ne?
Ja.
Wie geil er dann
das
aber...
Das ist so wie R2-D2... in Episode 3, wo wir auf einmal sehen, warte mal, er hat Jetpacks in den Beinen. Yeah. Es ist viel zu viel.
Wie hat dir denn die Video-Wall von Sordon gefallen?
Das hat mich erinnert an dieses, kennst du diese Nägel, wo du dann so reindrücken kannst und dann daraus quasi dieses Bild ja dann quasi entsteht deine Hand. Weißt du, was ich meine?
Ja, genau, das ist es.
Das würde mich alleine schon kirre machen, dass er mit seinem Gesicht von links nach rechts die ganze Zeit geht, um mit dir zu sprechen.
Und das macht er. Das macht er episch, dass er von links nach rechts fährt. Das ist ja die Bewegungsfreiheit. Und dann ist dieser Kopf halt 3 Meter groß oder so halt, ne? Aber ich muss sagen, Bryan Cranston ist halt, weißt du, man erkennt ihn halt gut und es ist halt fucking Bryan Cranston halt, ne?
Ja, genau. Und ich finde tatsächlich Bryan Cranston, nach Godzilla der zweite Film, wo er einfach nur verheizt wurde.
Das ist so. Als sie dem die Anfangsszene beschrieben haben, hat er gedacht, oh geil, in so einem Fashion Make-up auf dem Planeten, in so einer Kriegssituation. Wie das wohl weitergeht, ey, das sehen wir dir später. Als erstes muss er sich ja von Alpha anhören lassen, was Teenager eigentlich sind. Fand ich die Beschreibung geil. Das ist so etwas zwischen Kindheit und Blüte. Dachte ich mir, okay, ist eine schöne Bezeichnung für
Teenager. Danke, Alpha.
Danke, Alpha Exposition. Also, Alpha Exposition. Ja, und der erzählt ihnen dann halt mit den Powermünzen und pipapo, dass sie quasi auserwählt werden. Das ist jetzt wieder dieses typische Harry Potter und dann später Star Wars. Du weißt ja, das Schwert sucht den Träger und so. Also, heutzutage müssen die ja alle die Dinger sich halt jemanden aussuchen können. Gut, dass wir euch 5 genau ausgewählt haben, als ihr da runtergesprungen seid.
Ja, genau. Ja. Gut, dass ihr 5 gerade da wart und das in die Luft gesprengt habt. Das ist auch so eine Szene gewesen, wo ich mir gedacht habe, ja, genau, geht erstmal alle in diesen Steinbruch und bringt es erstmal zum Explodieren.
Genau.
Ja, also dieses, oh, also, ja, weiß ich nicht. Es ist, ne, viel Kommissar Zufall.
Ja, richtig. Und dann gibt's ja noch diese ganze Geschichte, dass warum Rita überhaupt da ist. Rita Repulsa wird noch so ein bisschen erklärt. Also wir erfahren ja später, sie ist auch ein ehemaliger Power Ranger, ne? Auch so ein bisschen geretconnt. Und es geht um diesen Zio-Kristall, den sie finden will. Und der zerstört dann damit alles. Warum die immer angeht, was man dann davon hat und ob das so wirklich abendfüllend ist, weißt du? Und ob man dann die beste Version seiner selbst ist, wenn man sagt, jetzt habe ich alles zerstört. Ach, so schön. Das mögen andere entscheiden, ne?
Ja.
Aber das ist halt das Ding, um was es dann halt geht, ne?
Ja, eben, genau. Also es geht um den Zio-Kristall, was ja bei Power Rangers erst, ich glaube, irgendwie Ende der dritten Staffel oder was interessant wurde. Genau, und das hat man schön alles so ein bisschen miteinander verquickt. Was ich sagen muss, Elizabeth Banks gefällt mir tatsächlich auch als Rita Repulsa, jetzt mal abgesehen von dem, was sie, oder wie sie halt so geschrieben wurde, aber ich finde, sie macht ihren Job da auch ganz gut eigentlich.
Die wirkt, als hast du Spaß dran gehabt halt, ne?
Ja, du... Es haben viele Leute Spaß, nicht immer gerade und nur unbedingt den Helden oder vielleicht halt die Frau in einer Serie zu sein, weißt du, was ich meine?
Ja.
Sondern halt auch mal tatsächlich ein Badass zu spielen. sie alleine Lucy Liu in Kill Bill, was die da für einen Spaß gehabt haben, ja, muss, also die UN Ishii zu spielen.
Sie wird ja im Meer gefunden, halt, ne, von diesem Fischerboot. Ich glaube, das ist der Vater von Jason, halt, ne, der
ja
auch der örtliche Fischerminister ist. Und da wird ihr Skelett im Prinzip gefunden. Was mich total irritiert hat, ist, dass sie dieses Skelett dann tiefgekühlt haben. Was das nicht, aber dass er dem Polizisten gesagt hat, das ist eine Frau und sie war sehr hübsch. Hab ich gesagt, wo hat er denn das abgeleitet? Also dieses Skelett,
ja, aber Gregor, was anderes. Dieser Schauspieler, der hat eine Vergangenheit mit uns beiden.
Der hat eine Vergangenheit mit uns beiden. Es ist Al Borland, er sieht nämlich ein bisschen so aus.
Nein, nein, und zwar ist das der große Bruder von dem Hauptcharakter aus Fanboys.
Ah, geil. Sehr gut. Großartiger Film. Schön. Hier ist ja der Papa vom Jason halt, ne?
Ja, genau. Ja, richtig, ja. Richtig.
Also auf jeden Fall wird ja Rita dadurch quasi gerettet, wiederbelebt und so. Und wir erfahren ja, dass sie irgendwie der Angel Grove Goldkiller ist, weil sie in nächster Zeit einfach erstmal irgendwie anscheinend jeden, der ein bisschen Zahngold im Mund hat, überfällt, tötet und dass ihm das Gold klaut, um dadurch wieder mächtiger zu werden. Auch so ein bisschen was, und dann Golda zu erschaffen, ne? Dachte ich mir so, mit dem Zahngold, das ist natürlich eine Sisyphus-Arbeit so ein bisschen, ne?
Ja, das merkt sie dann ja später auch und geht ja dann in so ein Juweliergeschäft.
Genau. Aber übrigens, nochmal, die beiden großen Kontrahenten sind ja im Prinzip Sordon und Rita, halt, ja, ne, die diese Vergangenheit haben. Wie, also sie scheint ja mal ein Ranger unter Sordon gewesen zu sein, halt, ne? Aber ich habe mir zu Sordon aufgeschrieben, habe ich mir einen Satz hier aufgeschrieben, Sordon ist mehr Arsch als Mentor.
Ja.
Oder? Ja. Das ist ja, doch ja nicht der Sordon, ja, den ich kenne, oder?
Nein, der ist, eigentlich will er selber wieder, der ist so ein bisschen, okay, den Gag, den kann ich jetzt bei dir nicht bringen, weil du den Vergleich nicht kennst, aber er ist halt so der Jack Shepard, ja, also der Anführer aus, also der anscheinend zum Anführer gemacht wird bei Lost, er ist genau, mindestens genau so ein Arsch. Kannst du sagen, wie du willst, eigentlich will er wieder der Rote Ranger sein und er möchte halt gerettet werden, das ist eigentlich so sein Ding.
Genau, ist ja auch okay. Ne, dass sie das ihn jetzt nicht nur als den, vielleicht auch ein bisschen zu altbacken, ihn einfach nur so als den weisen hier Mentor, der sofort sagt, hier, ich habe 65 Millionen Jahre gewartet, aber jetzt wird's Zeit, Jungs. Jetzt haben wir aber Stress. Ne? Also jetzt, ja, ja, jetzt habt ihr genau
jetzt, 11 jetzt Tage. Muss ich aber.
Jetzt habt ihr 11, ja, 65 wobei, Millionen Jahre, hab ich
wobei, aber
jetzt habt ihr 11 Tage.
Ja, ne? wobei das Ding ist, glaube ich, der kommt ja jetzt auch gerade erst dadurch, dass die fünf da sind und die Münzen hingebracht haben, wird er ja erst quasi wieder rebootet. Also genau. Der hat ja die 65 Millionen Jahre, da konnte Alpha noch nicht auf den Keks gehen.
Das war auch ein Albtraum. Ich habe mich gefragt, was besser war. Mit dem 65 Millionen Jahre oder ohne den. Also da fand ich ihn wirklich arschig, wie er sich den gegenüber verhalten hat und so. Ne?
Ja.
Und sehr selbstsüchtig. Klar, er macht jetzt auch, ist halt schwer, einfach nur der Kopf in so einer Videoleinwand zu sein, die hin und her rast. Also ich fand es irgendwie ein interessantes Design, aber irgendwie wäre mir doch das klassische Ding in der Röhre, glaube ich, lieber gewesen. So ein bisschen halt.
Oder wie im Power Rangers Film von 95, der zwar hinter der Röhre steckt, aber wenn die Röhre kaputt ist, dann liegt er trotzdem da.
Richtig, automatisch. Das ist wie, ich rufe dich gleich vom Knie-Hologramm an. Yeah. Weißt du, das geht anscheinend auch bei Star Wars nur an, wenn einer drauf kniet. Also, genau. Was ist das für ein struktureller Mangel? Weißt du, ich rufe dich gleich vom Knie-Hologramm nochmal an.
Du, das ist derselbe strukturelle Mangel, warum man keine Gelände auf dem Todesstern gebaut hat.
Ja,
warum baut man keine Gelände auf dem Tod? Ich weiß es doch nicht.
Aber der Imperator hat gesagt, er hat Angst, dass die Leute sich die ganze Zeit anlehnen würden.
Ja.
Das würde wahrscheinlich auch passieren. Na, auf jeden Fall sollen die ja dann durch die Ausbildung gehen und sie sollen sich eigentlich verwandeln. Sie, wie aber ein Mann in den 40ern, können sie es nicht mehr. Also sie können es noch nicht. Halt, also es wird ja so ein Gewese drum gemacht, die haben schon so Kräfte und haben diese Powermünzen und die leuchten auch bei Bedarf und so, aber es reicht noch nicht für die Verwandlung in die Anzüge. Also müssen sie erstmal sich unten durch das Holodeck prügeln und einfach kämpfen und dann sehen wir für mich die große Fehlentscheidung im Design aus, diese Steinköpfe, die dann, also diese Steinmonster, die sie begegnen, die sind einfach für, das ist doch nicht die Monsterpatrouille, wie
Nein.
ich sie kenne, oder?
Nein.
Das ist niemals die
Monsterpatrouille. Es ist nicht die Monster. Das ist tatsächlich auch. Also das ist die erste große Designentscheidung, die ich sehr fragwürdig finde.
Ja.
Furchtbar. Und die nächste kommt ja dann noch irgendwann auf dem Holodeck, als Billy sich dann mal, weißt du, er ist ja im Spektrum.
Mhm.
Also nochmal kurz zu Billy, warum der mir tatsächlich auf den Keks geht.
Das ist
einfach, er ist zu sehr drüber. Also ja, ich verstehe, ey, du willst ihn als Autist darstellen, mach es. Aber ich finde, dazu macht er es zu viel. So, das dazu. So, und er ist dann halt auch derjenige, der dann über sich hinauswächst. etc. Und das finde ich ja dann halt auch okay. Und das soll ja das dann auch so ein bisschen zeigen, was sie halt bringen sollen. Sie sollen sich gegenseitig zu 100% vertrauen. Mhm. Das soll da sein. Und deshalb kriegen sie dann halt dann erst die Anzüge. Und das ist ja dieser kleine Moment, wo er es dann halt tut. Und dann kommt dieser blaue Anzug und ich denke mir, oh. Weißt du, wie scheiße kann ein Anzug aussehen? Ja.
Also da in der Höhle sah der sehr scheiße aus. Später draußen ging's ein bisschen, fand ich. Aber in der Höhle, im ersten Moment, als ich den das erste Mal gesehen habe, musste ich auch loslachen. Ne? Dachte ich mir so ein bisschen.
So unproportional, weißt du? Also auf einmal haben die alle ein Kreuz wie, weiß ich nicht, ein Türsteher vom Bergheim oder so.
Ja.
Es ist, boah, nee, nein. Es sieht einfach nicht aus.
Ja, das fand ich, also ich fand es jetzt nicht so schlimm, die Anzüge. Also ehrlich gesagt, mein Peak wären die zweiten Anzüge aus dem Mighty Morphin Power Rangers Film, die auch schon die Plastikteile waren. Weißt du noch, wo die Lampen drauf waren?
Mhm,
ne?
Ja,
also
ja.
Das, die Kostüme, die sie dann in dieser einen Szene, ne, gegen die Vogelmenschen auf der Baustelle getragen haben, das wären für mich eigentlich so die idealen Kostüme so für die Kinorei. Mm. Dass sie nicht diese Stoffdinger tragen können, ist auch klar halt. Ne? Mm. Aber das sieht halt einfach sehr stark nach Iron Man Light aus. Halt, ne? Ich fand aber auch diese Kampfszenen mit dieser schlechten Monsterpatrouille, also mit diesen, die einfach ein bisschen aussehen wie das CGI-Thing halt, ne? Und wirklich, also diese Kampfmoves, die wir da lernen, du musst ihn von hinten angreifen, dann hochheben, dann über dich hin. Dachte ich mir, wie soll denn das gehen? Das Ding muss eine Tonne wiegen normalerweise.
Weißt du, worauf ich noch gewartet habe? Als nächstes auftragen,
ja, polieren. Ja, ja. Also das soll ja schon zeigen, dass sie schon besondere Kräfte haben. Dieser verdammte Anzug ist übrigens anscheinend sehr wählerisch, dass ihnen die Macht ja schon gewisse Kräfte gibt, aber dann noch den Anzug zurückhält. Da muss man würdig für sein. Um würdig geht's ja darum, dass sie ihre Konflikte beseitigen, sich kennenlernen, weil es gibt ja auch so Szenen, wo sie sagen, hey, wir sind in derselben Schule, wir sind hier in der Kleinstadt, aber wir kennen uns alle nicht. Passiert halt, ne? Ich hab auch nicht jeden gekannt, der in meiner kleinen Grundschule mit 200 Leuten damals war. Das passiert halt nun. Ne? Und das ist total witzig, wo sie auch in dieser Höhle diese Szene haben gesagt, ja, wir kennen uns gar nicht richtig. Guck mal, zum Beispiel mit ihr bin ich erst seit einem Monat in einer Klasse. Wir sind seit einem Jahr im Bio. Und sie, also das, wir müssen uns erstmal kennen. Und das wird uns hier wirklich zum Erbrechen beigebracht. Und der Moment, wo Billy kurz diesen Anzug bekommt, ist ja, weil er einer dieser Regeln, dieser drei Power Rangers Regeln, nämlich den Streit schlichten zwischen Zack und Jason, die sich fast prügeln, nachdem zum ersten Mal in Minute 67 in diesem Film kurz ein Sword im Einsatz ist, der auch nur dumm dargestellt wird, weil er einfach rückwärts läuft und nicht von Zack nicht gesteuert werden kann. Inklusive der Szene mit den Nonnen, wenn du dich dran erinnerst.
Ja, leidlich.
Ja.
Ja. Es ist, also, also alleine schon, was da alles bei zum Bruch geht, dass da nicht mal irgendwie hinterfragt wird später, dann irgendwie von Polizeibehörden oder so. Mhm. Aber gut, mit Polizeibehörden bin ich sowieso, also ne, in fiktionalen Werken, ne, ich frage mich auch immer, wie fühlen sich eigentlich Polizeibehörden dabei, wenn Jugendgruppen meinen, sie könnten die Arbeit von Polizei besser machen als die Polizei selber?
Überbezahlt.
Ja, richtig, wahrscheinlich.
Oder gut bezahlt, je nachdem. Ne?
Genau.
Denk immer, bei sowas, weißt du, da denke ich immer an diesen Cop bei John Wick. John Wick hat doch nur ein einziges Mal eine Beziehung mit einem, also eine Szene mit einem Polizisten gehabt. Das hat ihn nie gejuckt. Der im ersten Teil, wenn er diese Gruppe an Einbrechern tötet und dann der Polizist bei ihm klingelt und dann auf diese Leichen leuchtet und sagt, ah, John, du bist wieder da. Nicht so ganz. Alles klar, schönen Abend noch. Weißt du, und genau das ist es. Das ist übrigens total lustig, weil im Fernsehen wird ja von dem Angel Grove Goldkiller geredet, weil ja auch so Obdachlose und so verschwunden sind und so, weil die alle so Goldfüllungen und so hatten. Ne? Deshalb sagt man schon so der Goldkiller und so. Da habe ich mich gefragt, auf welchen Beerdigungen haben die denn da alle gesessen? Erinnerst du dich noch an diese Beerdigungsszene?
Mhm. Ja, ja.
Aber auf wessen Beerdigung war das? War doch nicht der Obdachlose, der kurz davor also die haben doch nicht, die sitzen doch noch nicht mit 150 Leuten, oder?
Nee, ich glaube eher, das war die von dem, da war ja am Anfang auch so ein Polizist, wo der Schiffs, wo der Schiffskapitän und Vater von Jason gesagt hat, hier gehen wir unten im Keller gucken, ich mach da mal Feierabend, ne?
Ja, ja. Ist auch, okay, gehen Sie mal runter, die Leiche ist ganz hübsch. Oh, oh, das ist aber ganz schön dunkel und rutschig ist es auch und ich bin eher so seekrank. Ach, gehen Sie mal runter, ne?
Ja, genau, genau. Was sagt denn bloß die Berufsgenossenschaft, wenn mir hier was passiert?
Ich dachte immer, Polizisten sind immer zu zweit im Einsatz. Er sagt, nee, mein Partner hat heute, mein Partner steht noch einen Tag vor der Pensionierung. Nee, das wäre geil gewesen, wenn er noch einen Tag vor der Pensionierung gestanden hätte.
Ich, ne, bin zu alt für diese Scheiße. Ja, ja, ist richtig.
Recht, du hast recht, das wird wahrscheinlich die Beerdigung sein. Aber dann ist ja auch die, wie du schon vorhin gesagt hast, dass Rita aus diesem Schmuckladen sich da dieses ganze Gold holt. Und das sieht sehr geil aus, finde ich. Das ist super inszeniert und so, auch so mit so Zeitlupen und Bullet Time und so. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Und ich musste, als sie das so einsaugt, habe ich immer nur gedacht, Gold! Ich liebe Gold!
Ich liebe Gold!
Und
so viel mein Schniedel ist aus Gold!
Ich habe so die ganze Zeit nur gedacht, so viel Gold, wie ich essen kann.
Shakedelic, baby.
Aber weißt du, das war, glaube ich, das war ja bei Rita auch nie ein Thema, Gold, mit Gold essen und so. Und das ist ja eigentlich wirklich nur dazu da, weil sie Golda erwecken soll.
Über den müssen wir auch gerne noch sprechen.
Ja, oh ja, da kommen wir auch noch dazu. Aber das, wie gesagt, ich musste die ganze Zeit, als sie in diesem Schmuckladen da war. Aber wie gesagt, sie sieht wirklich auch so optisch, finde ich Rita gut gemacht. Ne, also ich finde, Elizabeth Banks macht das wirklich, wie du schon sagtest, macht das wirklich gut.
Ne, das ist also ich finde das Kostüm finde ich gut.
Ja.
Es ist nicht zu sehr CGI und auch dieser Hintergrund, dass sie früher der grüne Ranger war, das passt, glaube ich, so ein bisschen auch zur Origin aus der Serie.
Ja, ja, ja.
Also es sieht eigentlich schon ganz gut aus. Das kannst du so sagen. Aber ja, genau. Also Handlung, Plotholes. Es ist, man muss so viel hinterfragen bei diesem Film. Also, beziehungsweise man sollte es nicht tun, weil sonst macht man sich diesen Film nur kaputt.
Ja, wie als die dann auch das Training abgebrochen wird, ne, weil jetzt Billy konnte sich ja einmal verwandeln und das nur ein paar Sekunden, dann konnte er es nicht reproduzieren. Hat Sold und die alle rausgeworfen, dann haben sie ja diese Lagerfeuer. Diese Gedanken, Bock mehr auf euch, versuch's doch nochmal. Anscheinend kann seine Stimme auch außerhalb des Kommandoraums überall wirken. Und dann sind die ja unten, dann sind die ja beim, sagen sie ja, wir machen mal ein bisschen Lagerfeuer, ne? Und dann erzählen sie sich auch nochmal so ein bisschen ihre Geheimnisse, ne? Zack, der seine Mutter pflegt und pipapo. Und das ist wieder durchaus, das gibt den Charakteren wirklich Tiefe und weil die halt auch so ein verbindendes Element haben, weil die alle so ihr Päckchen zu tragen haben und alle so ein bisschen Außenseiter sind. Das glaube ich dem Film auch. Das glaube ich den Figuren auch. Und es ist ja auch einerseits sehr nötig, damit sie diese würdig sind, Power Rangers zu werden, das zu überwinden. Aber ganz ehrlich, das geht irgendwann über in ein, wir sind nicht nur Freunde, wir sind eine Fam und ich bin hier bereit, für jeden zu sterben. Und da dachte ich mir so, Alter, Semper Fi, Mann, also dachte ich mir wirklich so, also seit dem Marine Corps gab es keinen besseren Treueeid mehr.
Nein,
das ist mir zu viel, ehrlich gesagt halt, ne?
Fehlt nur noch, dass einer gesagt hätte, für Frodo! Ja, also.
Na, wir sind also nicht weit entfernt bei dem, als sie sich dann entschließen, Rita doch ohne Anzüge anzugreifen und so, weil sie sie ja töten und sie laufen in die offensichtlichste Falle auf diesem Planeten, ne? Also, die ist so dumm, diese Szene am Hafen, dass ich mir
gesagt
wer ist denn dieser gefesselte Typ in der Mitte des Raumes? Und warum guckt der panisch nach oben? Wollen wir auch panisch nach oben gucken? Da hängt sie unter der Decke.
Aber Trini weiß wenigstens vorher Bescheid. Übrigens, ich glaube, da trägt sie schon dieses T-Shirt 1973, was das Geburtsjahr von der Trini-Darsteller von damals ist.
Ja, die ist auch früh verstorben leider, ne?
Ja, genau. Ja. Und sie merkt es dann halt schon zumindest. Das kann ich noch so ein bisschen verstehen, obwohl es halt, wie gesagt, wirklich diese offensichtlichste Falle ist, seit man beim Bates Motel oben ins Haupthaus gegangen ist.
Ja, oder Kirk gesagt hat, also ihr drei Roten nach links, genau. Der Maincast mit mir nach rechts.
Genau, Pille, Scotty und Spock kommen also mit mir. Leute. Und ihr drei mit dem roten Hemd, ihr drei muskelbepackten Berge, geht bitte da runter. Ihr schaut euch mal das große Areal da hinten an in dieser Felsschlucht.
Ja, ihr geht mal in diese Höhle, wo diese komischen Geräusche rauskommen und wir gehen auf das große Seearenal. Außerdem, ich würde mal sagen, alle, die im Vorspann mit Namen sind, kommen mit mir. Der Rest, viel Erfolg. Also das ist auch so, weißt du, sie werden ja erwartungsgemäß von Rita dann relativ schnell überwältigt und dann gefesselt und dann wird aus dem, der gute Billy hat ja rausgekriegt, dank seiner Hypersensibilität, dass er, wo dieser Dio-Kristall ist halt, ne? Mhm. Und das kann er, das weiß sie halt und er erzählt es dann halt, weil Zack mit dem Tode bedroht wird und dann verrät er es. Und wo dieser Kristall ist, so mitten in der Stadt, in irgendeinem, weiß ich nicht, in so einem Laden halt, ne?
Er hat das mal eben raus trianguliert.
Ja, genau, in so einem Dönerladen. Nee, ein Dönerladen ist es nicht, nee, so ein Donutladen.
Donutladen.
Dönerladen wäre super. Einmal die 33 mit Soße. Ne? Mhm. Auf jeden Fall ist es total lustig an der Sache, dass sie dann sagt, wenn ich euch nicht mindestens einen töte, hat Sordon von mir keinen Respekt. Ne? Mhm. Und lässt ihn ja dann fallen und er droht zu ertrinken. Dann macht sie aber auch, weißt du, sie geht raus, sie lässt die anderen beim Weggehen einfach auch die Fesseln los und so, damit sie den noch hochziehen können.
Klassischer Bondbösewicht.
Ja, definitiv. Total.
Sie hat vorher den Plan erklärt und ja. Tötet dann nur einen und lässt die anderen moralisch. Ja. Moralisch quasi gebrochen zurück.
Genau, die anderen schnappen sich dann halt aber, sagen wir geben nicht auf. Ne? Sordon kann den vielleicht, der hat bisher so viel erfolgreich für uns gearbeitet, der kann vielleicht hier noch was retten und dann tragen sie ihn zum Friedhof der Kuscheltiere quasi in Sordons Butze zurück halt, ne?
Inklusive aber schön jeder an einer Ecke.
Ja, vier Mann, vier Ecken, das ist aber noch ein gutes Prinzip.
Richtig. Ne?
Das muss auch so sein. Dafür, dass sie so stark sind, glaube ich, hätte einer gereicht, ihn zu tragen. Mhm. Halt, ne? Aber auch mit diesem Sprung. Sie machen ja auch, sie haben ja auch diesen absurden Sprung, die haben ja auch.
Eben, haben sie ihn diese Klippe runtergeschüttet?
Jason hält ihn fest und springt mit ihm runter.
Ach ja,
habe ich, hab ich auch gedacht, es wäre einfach geil, ihn zu schubsen und so. Ehrlich gesagt, bei dieser Sprungszene, die uns ja am Anfang des Films oder relativ am Anfang präsentiert wurde, wo sie einfach aus dem, also da habe ich mir gedacht, das heißt ja, der erste von denen muss einfach gesagt haben, 20 Meter, ich versuch's. Nein, jetzt mal ehrlich. Der hat gesagt, ey Leute, das ist so, kennst du diesen Family Guy Gag, wo die alle das gegen dem Imperium aber Hut kämpfen und sagen, ey Leute, ich bin so gut drauf, ich glaube, ich könnte das Imperium alleine besiegen. Alter Leute, er sagt, er kann das alleine. Und so, ja, viel Erfolg, mach mal, ja. Und dann fliegt er alleine los. Wir wissen, wie es ausging.
Wir wissen alle, wie es ausgeht.
Das ist so, der erste von denen hat ja entschieden, 20 Meter Sprung, das ist genau meine Höhe, ist genau meine Länge. Ne? Dann ist ja dieses Sordon und sagt, ich kann euch da nicht helfen und so, es kann immer nur einer zurück und pipapo. Und man denkt jetzt, er kommt zurück, ne? Aber er hat drauf verzichtet, dafür hat er Billy zurückgeholt. Und, aber erst nachdem die alle erkannt haben, dass sie nicht nur sich ihre Geheimnisse anvertrauen müssen, um würdig zu sein, sondern auch bereit sein müssen, füreinander zu sterben.
Ich hab noch mal eine Frage. Ne? Also die Powermünzen in der Serie, wir kennen es, da gibt es ja diese kleinen Verwandler, diese kleinen Morphing-Grids quasi, womit die dann sich an Ort. Müssen die jedes Mal erst in das Raumschiff, um sich da in diesen Kreis aufzustellen, um sich dann verwandeln zu können?
Das habe ich mich auch gefragt. Das wäre eine Frage für Teil 2 dann gewesen. Weil ich hoffe, dass sie das irgendwann dann so ein bisschen mobiler gestalten können. Weil
warte mal. Ich glaube, ich ziehe das zurück. Sordon hat, glaube ich, selber im Film gesagt, dass die Rüstung steht eigentlich schon in euch drin, was ja dann auch logisch ist. Gott, wir nehmen das hier logisch auseinander. Weil Billy sich ja dann auch auf dem Holodeck hier verwandelt.
Stimmt, dann machen sie das quasi voreinander in dem Kontrollraum einfach aus Coolness-Gründen. Weil das da so mit denen, das geht ja um diese erste Verwandlung halt, ne? Und dann die zweite, die erste klappt ja nicht und so mit denen.
Oder halt Sordon wieder den Rückweg dann Zug wäre wahrscheinlich das, um die Power noch mit zu bekommen, dass Sordon wieder mit rüberkommt. Das war ja immer so ein bisschen mit das Ziel.
Das ist so wie die Krux bei Star Trek mit dem Transporterraum. Wenn du einen Raum hast, der dich überall hinbeamen kann, warum musst du denn erst zu diesem Raum gehen?
Ja, ja.
Weißt du? Wir evakuieren.
Das ist tatsächlich die einzig kluge Lösung in Star Trek hier Dingens gewesen, hier mit Discovery.
Ja, genau. Ja, ja. Dass es dann überall ging und das war natürlich dann total generisch, weil die dann überall sofort aufgetaucht sind und so halt, ne?
Ja, ja, eben.
Das hat mich bei einer Szene bei Picasso gekillt. Weißt du, wo sie dann dieses Beam in Bewegung überall halt, ne? Da geht er gerade eine Treppe runter und wird beim Treppe runtergehen gebeamt. Das würde doch bedeuten, dass er, wenn er an dem anderen, wenn er aufkommt, das eine Bein oben und das andere Bein unten haben müsste.
Ja.
Weißt du, also das wäre so geil, wenn er dann einfach auf die Platte. Pff, oh, verdammt, jedes Mal. Nicht so sehr drüber nachdenken. Ja. Ne? Also sie tun es anscheinend da aus coolen Gründen und wahrscheinlich einfach das erste Mal machen wir es noch zu Hause beim Papa und so. Und dann kriegen sie halt ihre Anzüge halt, ne? Und dann Heldenwalk und pipapo. Währenddessen hat ja Rita Golda dann erschaffen, ne? Nachdem das ganze Gold, was da so viel wie sie essen kann, ist ja wieder in Steinbruch gegangen. Wir sind in unheimlich vielen Steinbrüchen in diesem Film.
Ne? Und Angel Grove scheint da wohl einen sehr großen Goldanteil zu haben irgendwo in der Erde.
Genau. Und dann wird Golda erschaffen. Und Golda ist vom Design auch eher so schwierig, oder?
Richtig schwierig. Richtig schwierig.
Die ganze Zeit an diesen Keanu Reeves-Film gedacht hier, wo er diesen Alien spielt. Ist doch auch so ein Reboot.
Der Tag, an dem die Erde tilt.
Ja, genau, an den habe ich die ganze Zeit gedacht. Schlimm, ne?
Das waren auch 2,5 Stunden im Kino, die kriege ich nicht wieder, ey.
Aber jetzt mal ehrlich, Golda, weißt du, wir denken dann an unseren Golda aus Mighty Morphin Power Rangers. Immer die ewige Nummer 1. Weißt du, der immer einen guten Spruch auf dem Lippen hatte und so. Generell.
Und der sicher war da und der mit Sicherheit jedes Mal groß gemacht wurde.
Ja, der war gesetzt, was das Ding anging halt, ne? Und richtig. Weißt du, da hat mir auch Finster und so gefehlt. Weißt du, so die ganze Bande irgendwie so. Das Schweinemonster und so. Ja, als ehrlich gesagt, dieser wortlose, große, der Tag, an dem die Erde steht, stand Typ mit Flügeln in Gold, das ist irgendwie, ich kriege ihn nicht, nur weil er Gold ist, ist er für mich nicht Golda.
Nein. Halt, ne? Nein. Und diese angedeuteten Flügel. Aber können wir mal auch bitte darüber, also ne, sie kämpfen ja und hin und her und die einzelnen Swords, also über die Swords müssen wir auch nicht unbedingt sprechen. Das ist,
die Swords sind auch nicht schlecht, finde ich. Also die haben mir besser gefallen als in dem Mighty Morphin Power Rangers Kinofilm.
Ja, okay, gut. Das ist aber auch nicht schwierig. Pass auf, Frage 1, die ich dazu habe. Was bringt das jetzt Rita, dass sie sich mit Golda verschmelzt? Was hat das dem Kampf gebracht?
Warum hat sie das nicht schon vorher dann gemacht? Wenn das, ja. Also es macht ja nur Sinn, wenn sie ihn mächtiger macht irgendwie, oder?
Richtig, aber hat es ja nicht.
Nee.
Hat es ja
nicht. Hat ihn geschwächt, emotional.
Eben, genau. Das ist, ja, genau. Und Frage 2, warum, da auch wieder Zordon das Arschloch, warum erzählt Zordon den Power Rangers nicht, dass die Swords sich auch verbinden können?
Das ist, auch dafür musst du würdig sein. Das sagen, also da müssen wir ein bisschen aus. Also erstmal, also ich finde das Design der Swords finde ich gut, weil es moderne Interpretation der klassischen 5 Swords ist, die man auch noch gut erkennt, auch so den T-Rex und so. Natürlich, wenn man, da darf man auch nicht so sehr drüber nachdenken, aber mich haben auch die Dino Raiders gebrochen, so ein bisschen, muss man natürlich dazu sagen. Die Dinobots, genau, die Dinobots in den Transformers-Filmen, oh Gottes Willen. Auf jeden Fall fand ich das Design von denen ganz gut. Dann gibt's ja kurz diese Kampfszene mit dem Reste von der Monsterpatrouille, die sie ja dank ihrer Anzüge relativ schnell mit Überschlag hier und da besiegen können. Dann gibt's Sword-Action. Wir hören das einzige Mal in dem Film ganz kurz das Power Ranger-Them. Wenn
go,
sie dann
go, mit Power Ranger.
Super, aber ist doch das einzige Mal in dem Film. Das einzige Mal. Und dann wird das sofort dadurch kaputt gemacht, weil Zack nur rückwärts läuft. Beziehungsweise sein Sword und so, dann ist es sofort dieser erhabene Moment, auf den wir ewig gewartet haben als Fans, ist sofort wieder kassiert. Und dann gibt's halt diese Kleinstadt-Action, die finde ich, die klappt noch ganz gut, weil mir die Monsterpatrouille jetzt mal ein bisschen auf den Sack gibt. Ich fand auch die Bumblebee-Anspielung super, weißt du, dass er diesen kleinen gelbe Auto geworfen hat. So, die Bumblebee. Und währenddessen Rita hier beim Donut-Shop, auch im Donut-Shop sitzt und einen Donut isst, ne, weil sie davon ja gehört hat, dass da dieser Kristall ist und draußen dieser Kampf losgeht und zum Teil die Häuserwand einrennt, das fand ich schon sehr, sehr geil. Auch den Moment, wo Jason seinen Vater gerettet hat und ich dachte noch, als er ihn dann aus dem Auto gezogen hat und vertrau mir und so, ich fand die Reaktion von dem Vater auf dem im Kopf liegenden Auto erstmal realistisch, weil er wurde ja von diesen Monster-Stein-Dingern angegriffen und dann steht dieser Typ in diesem roten Anzug da und dann versucht er noch weiter wegzukommen, warum sollte er ihm trauen? Aber die Vater-Sohn-Beziehung musste nicht. Ich dachte einen Moment lang, jetzt macht er das Visier weg, ne? Aber musste er, denn du weißt ja, die Regeln, nie deine Identität bekannt geben, ne?
Nie.
Ne? Nie. Deshalb hat er es nur gefühlt, dass das der Papa, dass das der Sohn war halt, ne? Und dann wären ja die Swords, die dann irgendwann in diesen Feuerdauermodus übergehen, die werden ja runtergedrückt von Golda. Und dann sind die alle schon, haltet euch aneinander fest und wir sterben jetzt und wir sterben aber nicht alleine. Ach, das ist dann nicht so schlimm.
Das Feuer und es ist so heiß. Ja, ja.
Das Beste ist wirklich dieses, wir sterben aber nicht alleine. Da dachte ich mir, ja, das ist auch bemerkenswert besser und so halt, ne? Auf jeden Fall werden sie dann nach unten gedrückt, ne? Und dann dieser Moment, wo er sagt, haltet euch aneinander fest, ne? Und dann weiß man natürlich als geneigter Power Rangers-Fan, in der Lava, da wird's geschmiedet. Denn dann passiert Folgendes. April sagt, Ramrod, übernehme Steuerung.
Bestätiger, ich bin. Habe Steuerung übernommen. Kampfbereitschaftsstufe 1. Hoch damit und raus mit Ihnen. Volle Energie und fertig ist die Rebelot-Infanterie.
Nein, das kommt.
Ich muss sagen. Ja, ja, natürlich muss das sein. Und trotzdem ist irgendwie, weißt du, was ich meine? Also, es ist,
ja, ja.
Also ich frage, aber Rita tut ja auch, also ich meine, Rita war ja auch in dem ersten Team mit dabei.
Sie ist auch überrascht, ne?
Sie ist sehr überrascht. Wahrscheinlich wusste Sordon das selber nicht mehr, was sie alles können.
Vor allen Dingen, weil Alpha vorher gesagt hat, die Macht der Sord ist eigentlich unbegrenzt. Das habe ich nicht gesehen, ehrlich gesagt, in diesem Stadtkampf.
Nein.
Also, ich fand, da reicht es schon, wenn du mit 10 von dieser Monsterpatrouille auf den T-Rex springst und so halt. Also, das ist die Macht unbegrenztes. Gut, sie müssen es noch lernen, sie zu steuern. Da gibt es ja auch die Szene mit Billy, der dann mehr durch Zufall auf den Knopf kommt, der so eine Energiewelle auslöst und so. Also, die sind sich alle noch nicht so richtig drin. Aber ich fand es gut, dass die auch so eingerastet werden mit dieser Kette hinten in diesem Bühne. Ja. Dachte ich mir, also, ist natürlich ein totaler Albtraum, was Arbeitssicherheit und Unfallschutz angeht. Du kommst ja gar nicht so schnell raus aus dem Ding, ne?
Nein.
Aber als sie sich dann zusammengemorpht haben, gibt's noch einen schlechten Witz. Jetzt ist er ein Mama-Sort. Nee, das hört sich
Alter,
doof an.
Ja, ja. Und das war wirklich der Punkt, wo mich der Charakter Billy tatsächlich gebrochen hat. Ja. Also das war wirklich,
schlimm, ne? Nee,
ganz, ganz schlimm.
Es ist ein Megasort. Ne? Und ehrlich gesagt, das Megasort-Design fand ich nicht gut.
Nein.
Das ist so der Inbegriff, wo, wie so die Decepticons bei den Transformers-Filmen aussahen, wo du auch nicht erkannt hast, wo da was mal, ich habe das Flugzeug nicht in dem gesehen und so, weißt du? Mm. Und hier habe ich auch ehrlich gesagt die anderen Sorts nicht wirklich drin gesehen. Und ich fand es mal ganz gut, dass man so ranzoomen konnte und dann so die einzelnen Kapseln mit den Power Rangers da drin, so an der Brust und so gesehen hast. Das war okay, aber das Design von dem Megasort war scheiße.
Was ich auch nicht verstehe, gut, ich meine, andererseits, wir haben uns damals auch gefragt, so was bringt das jetzt, dass die alle da zusammen in einer Kommandokapsel sitzen, ja, und wer macht jetzt was, so, sie haben jetzt versucht zu sagen, ey, okay, gut, der eine, ne, sitzt halt an dem linken Bein, der andere an dem rechten Bein und kann das steuern, so, dann die zwei Arme und, ja, okay, was macht Jason dann da? Er ist nur für die Ansagen da.
Er ist das Hirn, ja. Ja, ja.
Ne, so, und, aber trotzdem, das sieht doch komplett bescheuert aus, Entschuldigung.
Aber ich weiß, wie geil sie es auch rausgefunden haben, ne? Okay, linke Faust, Kinnhaken, jetzt ein Kick und so, weißt du.
Wie schnell vor allem.
Stell mal vor, die anderen vier sind bewusstlos und du bist das linke Bein. Nee, und du liegst dann, bist dann irgendwie so, ich fühle mich total nutzlos, so emotional auch so halt, ne? Nein, und so. Also zu einem haben sie es ja mal erklärt, wer jetzt was steuert, aber du hast recht, natürlich. Aber ich fand dann auch dieser Kampf mit Golda, der für mich auch wirklich nicht Golda ist, der ging ja dann relativ schnell. Ich habe auch gedacht, wann merkst du denn, dass du hinten diese Schwerter auf dem Rücken hast?
Ganz zum Schluss.
Bis dahin sah es noch so aus, warum hatte denn Golda diese Flügel? Weißt du, ich weiß, hatte er ja im Original auch, aber diese goldenen kleinen Flügel, ich fand, der war so furchtbar unproportioniert irgendwie ne?
Ja, ja.
Also es sah auch so nach nichts aus und hätte der wenigstens mal so ein paar schlechte One-Liner gerissen. Das ist das Problem, dass der Film sich an so vielen Stellen auch dann so versucht, irgendwie ein bisschen Ernst in diesen Schwachsinn reinzukriegen.
Ja, und dann kommt nicht. Billy halt wieder mit seinen dummen, also sorry, mit seinem Sheldon Cooper gehabt. Es passt vorne und hinten irgendwo nicht zusammen.
Genau, genau. Und dann, wie gesagt, dann schaffen sie es ja mit den beiden Klingen, dann den Golda zu zerstören. Dann kommt Rita nochmal raus, die sagt, ich werde mich niemals ergeben und ich werde mich auch nicht. Dann ist ja Jason, der jetzt auf einmal Team Sordon ist, sagt, wir nehmen dich mit zu Sordon, der wird über dich richten. Dachte ich mir auch, wow. Wow, die größte Instanz hier im freien Universum. Nein, wird er nicht. Und dann greift sie ja noch den Megasort an durch so einen lächerlichen Sprung, der dann sofort mit einem Faustschlag wird, wo sie ins Weltraum geschleudert wird. Wir erinnern uns an den Beginn der Moving Power Rangers, aber jetzt, da friert sie erstmal fest und treibt einfach bis zu einem nie kommenden Teil 2 durchs Weltraum. Aber dann dachte ich so, ey. Der andererseits wiederum schön fand ich das kleine Tänzchen, was der Megasort aufgibt. Das hat mich dann, wo alle dann so applaudieren und weißt du hast gesehen, wer bei den Leuten stand, ne?
Ja, habe, pass auf, warte, ich schicke dir den Screenshot, wo ich mir dann halt wirklich nur noch gedacht habe, das machen wir jetzt einfach nur, um es für die Fanbase zu legitimatisieren, dass das hier unterstützt wird von den Legacy-Charakteren oder von den Legacy-Schauspielern.
Genau. Ne? Jason David Frank, ne?
Genau der. Man habe ihn auch selig und alles.
Ja, absolut. Ne?
Es ist aber trotzdem, ja, also okay, ja, ist ein netter Cameo. Und auch Kimberly, beziehungsweise Dingens, Amy
Joe Johnson. Ja, oh, wir haben sie aber alle geliebt, Mann.
Ja, definitiv.
Also, aber die stehen auch wirklich nur da und machen Fotos von dem tanzenden, Megazord. Die haben eigentlich noch eine zweite Szene in dem Film gehabt, die du in den, also aber auch nicht viel mehr, die du in den Deleted Scenes findest. Es gibt ja die Szene, wo die beiden Mädels zusammen essen gehen und dann dieses kurze, mit dem, wo sie mit der Gabel rumherhantieren und so und sich gegenseitig so das Essen quasi wegnehmen und so. Und da sitzen die beiden am Tisch und gucken die beiden an und so. Die Szene ist allerdings rausgeschnitten worden. Also, aber das ist wirklich nur so 2-3 Sekunden. Und dann habe ich mir gedacht, die hätte man denen ruhig noch mal geben können halt, ne? Ja. Dass sie da, also es hätte jetzt auch kein Brot gefressen quasi.
Aber die 3 Sekunden war der Film jetzt zu lang. Weißt du, 2 Stunden, 4 Minuten mit Abspann. Aber die 3 Sekunden waren nicht drin.
Ja, das ist tatsächlich so, ja. Ja gut, und dann ist halt noch so, ne, die große, ne, jetzt kann kommen, was will. Wir sind jetzt ein Team, ne, wir lernen das jetzt und wir sind auch Freunde fürs Leben geworden, werfen uns im Unterricht alle gegenseitig diese kleinen Zettelchen zu, da sieht man noch das Power Rangers Logo und dann ist auch schon der Abspann nach nur lächerlichen 2 Stunden und es gibt eine Post-Credit-Scene, hast du die gesehen?
Ja, habe ich gesehen.
Dieser Tisch, mit dieser leere Tisch mit der grünen Jacke und gesagt, Tommy Oliver.
Und dann explodiert irgendwo noch was und Billy schreibt wieder, ich glaube, das war ich.
Ja, das ist das Anteasern des grünen Rangers in einem möglichen zweiten Teil. Geil wäre, wenn der Dragonzord da gesessen hätte. Als Undercover-Schüler.
Das ist so. Okay, mach erstmal weiter und dann, ich habe gleich noch ein bisschen was zu Power Rangers 2, was geplant war.
Ja, weißt du, das hört sich jetzt vielleicht an vielen Stellen so negativ an, aber er ist an einigen Stellen auch einfach zu gut für einen Power Rangers Film, so an der darstellerischen Beziehung und den Szenen auch so untereinander. Die sind wirklich gut gespielt und auch, man nimmt ihnen die Gefühle und den Schmerz und die Entwicklung von Freundschaft und Beziehung und Unsicherheit und Verletzlichkeiten auch wirklich ab. Aber das ist irgendwie nicht das, was ich in einem Power Rangers Film sehen will.
Es ist zu gut. Ja, genau. Also das Production Value war einfach zu hoch.
Ja, ich habe gesagt, 60 Millionen, 80 Millionen weniger, ne? Dafür 80 Minuten und kein Shishi. Halt, ne?
Genau. Keine wo sind die hölzernen Darsteller, wenn man sie braucht? Ja, so, ganz ehrlich, es ist so.
Gib mir doch meine Monster. Ich hätte gerne die Original-Monster-Patrouille wieder gehabt. Ja, und so.
Genau. Und warum denn nicht einfach mal ein Karate-Turnier im Jugend? Was ist mit Bulk und Skull gewesen? Wo sind die?
Das war eines der ersten Sachen, die ich mir in den Notizen geschrieben habe. Warum gab es keinen Bulk und Skull? Dafür gab es nur diesen Neandertaler-Typen, den wir zweimal gesehen haben. Einmal, wie er hier Billy malträtiert hat, der typische Rowdy. Übrigens, schön fand ich, dass später tatsächlich noch auf die Frage eingegangen ist. Die haben sich ja alle mehr oder weniger in diesem Breakfast Club kennengelernt, ne? In der Nachsitzrunde. Und warum da eigentlich Billy sitzen musste, der ja so ein Musterschüler ist und so, weil gesagt, nur was in die Luft gesprengt. Und so. Das fand ich ganz niedlich, dass sie noch drauf eingegangen sind. Aber tatsächlich hätte mir das wirklich mehr gefallen. Also, dem fehlt halt diese totale 90s over the top, der nimmt das Thema einfach zu ernst an vielen Stellen, muss man sagen.
Man hat vielleicht tatsächlich versucht, das so ein bisschen zu rebooten, was ich auch verstehen kann. Ich glaube tatsächlich, die Handlung und die Charaktertiefe von dem mit dem Once and Always vom Production Value her, das hätte ich, glaube ich, richtig gut gefunden.
Ja, richtig.
So eine Mischung aus den beiden hätte ich gut gefunden. Mhm.
Das glaube ich auch, ja. Das
die Charaktertiefe und die Schauspieler bei Once and Always reinhauen. Hätte ich super gefunden.
Ich würde auch gerne mit denen, hätte ich gerne einen zweiten Teil gesehen, der aber gleich zu diesem Punkt kommt, mit neuem, ich weiß nicht, Lord Zedd, Lord Zedd, der erstmal aber 90 Minuten lang über seine Gefühle reden muss.
Wahrscheinlich. Und dass er Rita sucht, seit 65 Millionen Jahren.
Wisst ihr, wir hatten immer eine schwierige Beziehung, aber ihr wisst ja, wie es ist, es gibt kein Ich in Wir.
Nein.
Ne, und dann setzt euch zu mir ans Feuer.
Nee, das ist richtig.
Er sieht auch so aus, weißt du, mit diesem Stab und so. Und sagte, Ich weiß noch, wie ich sie kennenlernte. Wir waren damals auf diesem Monsterkongress und so. Es war Liebe auf den ersten Blick. Für mich, für sie eher nicht. Ja, also habe ich sie mit einem Liebestrank verzaubert. Oh, ist aber sehr übergriffig. Es waren die 90er. Yeah. Weißt du, richtig, nein? Richtig. Da wurden wir alle mit Liebestränken verzaubert.
Das ne? ist so. Das ist so. Ich habe ChatGPT nochmal gefragt. Mhm. Es hat tatsächlich es gab ein geplantes, aber nie entstandenes Sequel. Und Hasbro, beziehungsweise damals halt noch Saban, hatten, wie ich vorhin schon mal sagte, 5 bis 6 Filme vorgesehen. Und da natürlich auch einen Franchise draus zu machen. Mhm. Unter dem Strich, die Rechnung, das haben wir jetzt ja schon herausgearbeitet, hat sich nicht gelohnt, deshalb haben sie es sein gelassen. Es sickerten wohl aber trotzdem einige Sequel-Pläne durch. Einmal Tommy Oliver als grüner Ranger und Anti-Held.
Logisch, also, ja.
Ne, dass quasi der Handlungsarc nochmal aufgemacht wird aus der Serie. Dann der grüne Ranger halt als Gegenspieler. Mhm. So, das war halt mitgeplant. Zordon wird noch arschiger, also noch dunkler.
Was? Ne,
Bryan Cranstons Zordon hätte in Teil 2 eine ambivalente Rolle bekommen. Gerüchte besagten, dass er Tommy mit Absicht nicht helfen wollte, aus Angst wieder verraten zu werden, wie damals bei Rita.
Okay, einmal, also mit anderen Worten, er ist nicht kein Fan von Grün, oder?
Nein, Grün ist nicht seine Farbe. Grün ist nicht seine Farbe.
Was Zordon wohl wählt. Ne, aber
mit Sicherheit CDU. Ja. Vielleicht ist ja schwarz und blau sein. Gut, okay. Er war ja immer der rote Ranger, also von daher.
Ja, genau, daran wird die Farbgebung genau. Ist auch super.
Genau. Ne, dann natürlich Lord Zedd als Hauptantagonist.
Ja.
Der wäre halt tatsächlich bekommen. Rita sollte ihm entweder unterstehen oder von ihm verstoßen werden.
Also wie im echten Leben.
Wie in der zweiten Staffel auch, genau.
Ja,
richtig, ja.
Ja.
Genau. Und mehr Sorts beziehungsweise auch neue Formen, zum Beispiel Dinosorts wie den Pterodactylus oder einen Drachen. Und die Einführung des Dragonzord, also hier dem von Tommy.
Die Pfeife. Und
vielleicht sogar die super Megazord-Varianten mit Fusionen. Also.
Ja, aber, ganz wild. Aber im Prinzip ist das eigentlich alles, was erwartbar gewesen wäre und einfach den Fortgang auch in der Serie beschreibt, oder?
Ja.
Ne, also wenn die, das ist jetzt, also das hätte ich auch ohne ChatGPT wahrscheinlich als die logischen Geschichten für die Fortsetzung erachtet. Weil sie gehen ja eigentlich wirklich, man darf nicht vergessen, es geht ja darum, Spielzeug zu verkaufen halt und so bei den Power
richtig.
Rangers.
Das ist ja immer so.
Ding, ne?
Das ist genau. Ja immer so. Genau. Und dann war ChatGPT auch noch kreativ und hat einfach mal eine fiktive Fortsetzung in der Kurzzusammenfassung geschrieben.
Geil.
Ein mysteriöser neuer Schüler, Tommy Oliver, taucht in Angel Grove auf, verschlossen, zornig, manipuliert. Rita Repulsa, die im All treibt, wird von Lord Zedd gefunden und mit dunkler Energie wiederhergestellt. Als Rache setzt sie Tommy als ihren neuen Champion ein, den grünen Ranger. Die Power Rangers versuchen Tommy zu retten, statt ihn zu bekämpfen. Allen voran Trini, die sich in ihn emotional annähert. Mhm. Währenddessen, weißt du, damit man diesen Fehler nicht nochmal macht, dass man halt dieses Dreieck aufbaut und der rote Ranger dann dabei quasi als weniger Macht der dadurch dann Macht verliert und Tommy dann später der weiße Ranger wird. Das will ja keiner nochmal sehen.
Oh Gott, ein großes Drama im Franchise.
So, genau. Währenddessen bedroht auf jeden Fall Zedd die Erde mit einer Armee biomechanischer Puttis, was sind Puttis? Egal.
Also, die Puttis ist der Name der Monsterpatrouille im Original.
Ah, okay. Und dem Dragonzord, den er Tommy entreißt. Am Ende gelingt es den Rangers, Tommy zu befreien und er schließt sich dem Team an. Doch die letzte Szene zeigt, Zedd hat längst den Zio-Kristall gefunden.
Alter.
Scheiße, das will ich jetzt sehen.
Aber es ist auch, das ist eigentlich nicht mega kreativ, ne?
Nein.
Also ehrlich gesagt, das hätte ich wahrscheinlich genauso gesagt, dass das genauso passieren wird. Es ist auch da, es ist einfach fast 1:1 der Fortgang in der Serie halt, ne? Und wir können es ja schon mal an der Stelle spoilern, wir wollen noch ein bisschen in der Power Rangers Welt bleiben und auch noch mal den grünen Ranger Arc, weißt du, das Best of Both Worlds der Power Rangers.
Ja, ja.
Die 5 Folgen, die das beinhaltet. Ich frage mich, was die 5 Folgen machen, um diese Story zu erzählen.
Ja, aber 5 Folgen à 20 Minuten, das kann ich verstehen.
Ja, einmal das.
Das ist immer noch eine Stunde weniger als den Film, den wir jetzt gesehen haben, Gregor.
Naja, es ist genau genommen sind es 25 Minuten weniger als den Film, den wir gesehen haben. Aber Ja, aber du darfst auch nicht vergessen, er hat mit dem Beste von Tommy Oliver ist immer noch das Messer, was auch die Flöte
Was
ist
auch
für
seine
den
Flöte
Dragonzord.
ist. Ja, ja,
Das ist,
ja,
und
ja.
ich, wenn du dir dieses Replik ansiehst, siehst du ja wirklich, dass dieses Messer mit diesen Tasten belegt ist, mit denen er dann halt die Melodie spielt und so halt, ne? Ganz großartig.
Aber den gab es tatsächlich auch ja in dem japanischen Original genauso.
Ja.
Also das haben die ja von damit übernommen.
Also der grüne Ranger-Arc ist auch das, was mir am meisten hängen geblieben ist.
Ja.
Aus, aus der Geschichte. Das wäre die logische Konsequenz eigentlich gewesen halt, ne? Und
Mehr noch als wie Tommy dann zum Weißen wird. Das habe ich
ja.
so gar nicht mehr auf dem
Nee,
Schirm irgendwie.
das waren, weißt du, wir sind ja, das ist ja, Power Rangers gucken ist ja wie Bravo lesen. Du hast dann 2, 3 Jahre, dann ist das nicht mehr deine Generation und
Nein.
dann in der Zeit musstest du das alles durchspielen. Ich bin immer noch am Lachen, dass Jason, Trini und Zack waren das ja, glaube ich, im
Ja.
Original die Serie verlassen haben, weil sie bei den Vereinten Nationen geholfen haben und
Nee,
so.
Nein, bei der Jugend-UN.
Das ist so wie, sie waren, irgendeiner muss denen sagen, dass der UNO-Club gar nicht wirklich was Besonderes ist. Und irgendwann muss ihm auch
Die
einer
spielen
sagen,
dann nur UNO.
dass der Fahrradclub auch, der Fahrradführerschein war nie relevant. Weißt du, das muss denen einer mal sagen.
Du, ich habe auch nur ein halbes Jahr Mofa-Führerschein in der Schule gemacht, weil das besser als Unterricht war.
Ja, ist auch wieder wahr, ja. Nein, aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, ich hatte ihn wirklich ein bisschen besser in Erinnerung. Aber das Hauptproblem ist, die Ernsthaftigkeit, die dieses Thema beackert, die Länge, mit der er dieses Thema beackert. Wenn der Film eine halbe Stunde kürzer wäre, mindestens eine halbe Stunde, ne, und viel schneller zum Punkt kommt. Also es ist einfach, das ganz große Ding ist, weißt du, überleg mal, du bist dann im Kino, du bist Power Rangers-Fan, du bist aus dieser Ära und so, aus der Attitude-Ära der Power Rangers und so. Und dann musst du erstmal eine Stunde warten, bis du einen Zord siehst, ne, und 90 Minuten, bis sie die Anzüge bekommen. Das ist einfach viel, viel, viel zu lang. Das hätte man anders lösen müssen. Die hätten da relativ zu Beginn, der Film wäre sicher erfolgreicher geworden, wenn die viel schneller in die Action eingestiegen wären.
Ja.
Ja?
Ja, wobei, also wie gesagt, schwierig. Für die neuen oder für Neuankömmlinge, ja. Ich find's, wie gesagt, dieses Charakter-Driven, ich find's gut.
Ja, das ist auch gut.
Nur vielleicht ein bisschen weniger.
Ja.
Also, eins von diesen vier Meetings, was sie da hatten, um sich gegenseitig kennenzulernen, hätte man streichen können.
Ja, auch als sie, es war ja einfach so klar, weißt du, wenn du so gesagt bekommst, ihr müsst euch ja vertrauen, ihr müsst eine Einheit bilden, da könnte man immer noch sagen, war, okay, dieser Gedanke, sie lassen sich ja relativ schnell darauf ein, aber große Macht, ne, große Verantwortung und ist ja auch verlockend und so. Wenn du irgendwie über eine Schlucht springen kannst, ist das schon geil. Und dann verbindet man sich automatisch eher mit den 5 anderen, die auch über die Schlucht springen können. Alleine, wenn sie einmal sich gegen einen wenden und einen jagen, ist ja auch nicht geil. Aber das ist, weißt du, dann hast du immer einen dabei, der sagt, ich möchte aber jetzt nicht reden. Und dann sind das ehrlich gesagt eher so, oh, dann dachte ich mir so, oh, das ist jetzt dein großes Geheimnis gewesen, ne? Oder
Ja, das
irgendwie
mit
so.
diesem Dickpick-Ding oder nee, nicht Dickpick-Ding, aber
Ja, mit dem
dieses
Foto, was von ihr dann geleakt
ja.
wurde. Das ist schon zeitgemäß durchaus halt, ne? Aber wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass die Charaktere deutlich jünger sind als die Darsteller, die sie gespielt haben. Auch
Ja,
da
ja,
setzen sie.
ja.
Die sehen halt nicht aus wie 15 oder so halt,
Nein,
ne?
nein, nein, nein,
Also das letzte 15, was die gesehen haben,
waren die 15% auf der Alkoholflasche.
Ja, richtig. Nee, und aber das ist ja schon, aber dann dachte man sich, davon, da hätte ich immer gesagt, davon geht die Welt nicht unter. Aber ist auch immer leicht gesagt als Mann, muss man
Ich
natürlich dazu sagen, ne?
muss tatsächlich, also ich kenne eine ähnliche Geschichte hier bei uns aus der Großgemeinde und weiß auch, dass diejenige Person, die da geleakt wurde, da echt lange mit zu kämpfen hatte.
Ja,
Also es
das ist
ist
auch absolut indiskutabel und total schlimm und wirklich, ich verstehe es auch absolut, aber das ist einfach nichts, was du in so einem Film an der Stelle da drin hast. Also
Nee, vor allem, dass sie, okay, gut, sie traut es sich vielleicht, das nicht bekannt zu geben, warum sie es getan hat, etc. pp. Sie will es nicht zugeben, was auch immer. Aber ich finde es jetzt auch ehrlich gesagt nicht so, also es soll wahrscheinlich einfach diesen Weg zeigen, so nach dem Motto, es ist schwer für mich, mir das einzugestehen.
Einmal das, ja, klar. Und es wird halt total Hollywood-esk aufgelöst mit Jason, der sagt, ach, komm damit klar. Das ist ja im Prinzip,
Steh dich mal nicht so.
das ist ja das Beste seit. Das ist ja, ach komm damit klar.
Ja, das ja. ist, das ne? ist. Das
also
ist
er Jack macht Shepard. Ja nicht mehr. Er macht ja nicht
ne?
mehr.
Ne, das ist Jack Shepard aus Lost. Ja. Hurley sagt auch erst, ich komme mit und dann auf irgendeine Tour und dann hat Hurley aber auf einmal Angst und sagt, ey Jack, ich will nicht mehr mit. Hurley, du bist jetzt so weit mitgekommen, mitgehangen, mitgefangen, du musst mitkommen. Das ist einfach so, komm damit klar. Ja, genau das ist dieser typische Anfänger, nicht Anfänger, dieser typische Anführerplot, sag ich mal.
Ja, ja, genau, aber da es wird ihm ja den ganzen Film über erzählt, dass er eigentlich der geborene Anführer ist, ne? Aber er diese Verantwortung nicht wahrnimmt, weil er so wütend ist und so und pipapo. Aber eigentlich will das Schicksal auch, dass er das macht. Aber dann hat er natürlich wirklich ein paar wirklich sehr einfache Lösungen für Probleme. Ja, komm einfach damit klar. Ja. Ne? Ja, ja. Schüttel's ab.
Machst du schon.
Ja, und dann so schütteln. Weißt du? Schüttel's ab, komm mal mit. Schüttel's ab.
Ist doch gar nicht so schlimm. Ich habe eine Kuh. Ich habe eine Kuh in eine Umkleidekabine gebracht. Das war schlimmer.
Ja. Jetzt kann ich dich zitieren. Es war ein Ochse.
So.
Ja, genau, Bulle.
Es war ein Ochse. Es war ein Bulle.
Ja, ja. Nee, das ist so ein bisschen. Ey, da will es als anspruchsvoller sein, als es ist. Und ehrlich gesagt, ist es einfach, diese Stellen, vor allen Dingen in dieser Häufigkeit, wir hatten es jetzt schon mehrfach, ist mir einfach zu deep und zu viel für so einen Film. Also da, wenn ich jetzt den direkten Vergleich mit dem 95er Power Rangers sehe, würde ich den jederzeit lieber gucken.
Mhm.
Aber ich wünschte mir eine Fortsetzung von dem Film, der einfach schnell zur Sache kommt.
Ja gut, ja. Wer weiß, wenn sie halt gesagt hätten, komm, jetzt ziehen wir noch einen zweiten Teil durch, wie der halt angekommen wäre. Also wie gesagt, die Anleihen waren ja da.
Ja.
Nur du musst halt erstmal eine Origin-Geschichte erzählen.
Richtig, ja, genau. Ne? Ja, ist halt immer schwierig. Weißt du, wie oft will man, ich bin ja bei Batman schon so froh, weil ich keinen Bock mehr habe, nochmal mit den Kents in die Gasse zu müssen. Weißt du, ich finde, das ist.
Ja, da fand ich Batman wie Superman am Anfang. Boom,
ja,
fertig.
Ja, das ist einfach, selbst das ist schon zu viel, weißt du?
Ja.
Das ist so, das muss uns nicht noch 95 Mal kapiert erzählt werden. Jeder weiß das halt, ne?
Ja, es sei denn, es ist halt relevant für die Story, wie halt auch zum Beispiel in Batman wie Superman. Du musst halt wissen, gut, das weißt du als Batman-Mensch, aber. Du musst ja die Leute hier auch abholen, die sich das erstmal jetzt mit der Materie auseinandersetzen. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinen Kindern in den Batman-Film gehen würde, die, gut, noch wird's wahrscheinlich ein bisschen dauern, aber auch die müssen halt wissen, was Batmans Antrieb ist. Und das war ja für Batman wie Superman war es ja blöderweise dann auch extrem oder dem Plot-Twist, der dann zum Schluss geschuldet, warum die sich auf einmal nicht mehr auf die Schnauze hauen.
Ja.
Ne, dass man halt wissen musste, dass Bruce da auf jeden Fall, oh, Entschuldigung, jetzt habe ich seinen privaten Namen verraten, dass Batman da Mummy-Issues vor allem hatte, um es mal so auszudrücken.
Und ja, wie wäre es denn, wenn die anders geheißen hätten?
Wenn die beiden nicht Martha gehießen
hätten? Ja.
Oh Gott, wenn die eine, weiß ich nicht, Ingrid gehießen hätte und die andere
Gisela.
Bärbel. Gisela.
Gisela. Guten Tag, Gisela Wayne. Hallo.
Genau. Hallo, ich bin Ingrid Kent. Ja, genau.
Ach ja, es ist herrlich. Nee, wie gesagt, es war jetzt mal spannend, den sich nochmal anzusehen und so, aber ich glaube, das war es jetzt auch.
Damit. Bitte nicht nochmal, Gregor. Nee. Bitte nicht nochmal. Ich glaube, ich muss ja erstmal zum Runterkommen die zweite Staffel Baywatch Nights gucken.
Das finde ich gut. Das kann ich dir den Podcast ins Herz legen, den kannst du bald dazu hören. Die machen der liebe Action-Kult. Der liebe Dominik vom Action-Kult, der quält sich gerade dadurch, tolle Folge dafür zu zaubern.
Oh,
ja.
Oh Gott.
Also wir beide werden uns demnächst irgendwann nochmal dann dem Grünen Ranger. Dem legendären Best of Both Worlds 5-Teiler bei den Mighty Morphin Power Rangers über den Grünen Ranger Arc stellen. Aber ich glaube, da machen wir dann eine Folge, wo wir einfach die 5 Folgen so quasi so in 1 durchbehandeln und so.
Bitte.
Ne? Ja, ja,
bitte.
Sehr gut. Ich möchte minutenweise
Mighty Morphin. 5 Minuten Power Rangers.
Es wird immer noch nichts passieren. Nee, doch, da geht's schneller zur Sache. Ich sag's immer wieder, guck dir die erste Folge von Mighty Morphin Power Rangers an, da wird keine Gefangenen gemacht. Das geht zack, 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 zack. Das hat so eine absurde Erzählgeschwindigkeit, ne?
Yeah,
und alle nehmen alles als zu gegeben hin und so, ne? Okay, wir sind die Auserwählten. Wie gesagt, da fehlt mir diese 90er-Jahre-Leichtigkeit. Wir sind die Auserwählten. Dann let's fetz und so, weißt du?
Ja. Was mir gerade noch einfällt, vielleicht oder lassen wir es? Dieses kurze, weißt du, das war ja immer schon so ein bisschen dieses Problem, dass man halt gesagt hat, okay, der Farbige in der Truppe muss natürlich der schwarze Ranger sein.
Das haben sie nicht gemacht, ja.
Nein, das haben sie in dem Film nicht gemacht. Ja. Und du hörst aber auch kurz auf Billy, der sagt, wie, nein, du kannst nicht der schwarze Ranger sein. Das um nochmal so kurz so mit auf die Schippe zu nehmen, so nach dem Motto.
Ja.
Das fand ich clever gelöst.
Ja, fand ich auch gut gelöst, ja. Ja, das war gut. Ja, da sind sie schon gut mit umgegangen, muss man schon sagen halt. Ne?
Ja.
Was für Heim Saban-Serien oder Sachen, die auf Heim Saban-Sachen bestehen, die immer.
Ja.
Man hört da einiges.
Nein, man hört da einiges, das ist richtig. Aber gut. Gut, beim nächsten Mal werden wir uns einfach zurück in die 90er begeben, würde ich sagen, und dann ziehen wir es mal so richtig durch.
Wo wir uns doch am wohlsten fühlen, wenn wir ehrlich sind, oder?
So ist es.
Denn
so
da war es. Immer noch Love is Everywhere, oder?
Boah.
Alles klar. Steffen, vielen lieben Dank. Es war mir ein inneres Blumenpflücken, mit dir diesen Film zu besprechen.
Ah, super. Mir auch. Also die Besprechung selber hat mehr Spaß gemacht, als den Film gestern zu gucken.
So soll es sein. Also dann, liebe Leute, in diesem Sinne, macht's gut, tschüss und ciao. Und denkt immer dran, go, go Power Rangers.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.